Grüßt euch auch ganz herzlich im Namen des reinen Gottes, ja, dessen Vollmacht, in dessen Namen wir jetzt auch diesen Gottesdienst durchführen dürfen. Ich erinnere daran, dass ich jetzt so drei biblische Beiträge im Gottesdienst jetzt präsentiere oder ja biblische Vorträge zu biblischen Themen. Das ist eigentlich ein Teil der Bibelstunde, die wir jetzt an den Sonntagmorgen verlegen, damit alle auch etwas mehr davon mitbekommen, Ruth. Und vielleicht ist das ja auch ein kleiner Beitrag zu deinem runden Geburtstag und vor allem der große Beitrag Gottes, dass du Heilsgewissheit haben darfst. Ja, das wünsche ich uns allen. Das Problem mit der Heilsgewissheit. Ich erinnere auch daran, dass diese Themen in meinem Buch Biblische Glaubenslehre behandelt werden. Wer das also nachlesen möchte, kann das gerne dort tun und die Präsentation findet man dann auch auf der Internetseite der Gemeinde, wenn die Predigt dort zu finden ist. Kann man also die Bibelverse nochmals alle nachlesen. Wir gehen ja morgen, so Gott will, auf die Israel-Studienreise. Einige Geschwister aus dieser Gemeinde und wir sind sehr dankbar, wenn ihr uns und auch unsere Familien im Gebet begleitet. Vielen Dank. Insgesamt 11 Tage bis am Donnerstag übernächste Woche. Das Problem mit der Heilsgewissheit. Lasst uns noch einmal kurz beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir ewiges Leben haben dürfen durch den Sühnetod Jesu, durch die Vergebung der Sünden, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und ich bitte, dass du Gnade schenkst, dass wir das alle wissen und dass wir das auch anderen bezeugen können, dass wir anderen helfen können, diese Gewissheit zu haben. Amen. Ein sehr zentrales Thema. Es geht heute um folgende Gliederung. Erstens biblische Aussagen zum Thema Heilsgewissheit. Zweitens Grundlage für die Heilsgewissheit. Drittens Gründe für mangelnde Heilsgewissheit. Und viertens Abhilfe. Was gibt es für Hilfe? Heilsgewissheit bedeutet, ich weiß, wenn ich heute sterbe, dass ich dann in den Himmel komme. So einfach. Also das ist die Heilsgewissheit. Wenn ich jetzt sterben würde, dann bin ich bei Jesus, dann bin ich bei Gott. Das ist also Heilsgewissheit, wenn ich diese Gewissheit habe. Stellt sich die Frage, kann man das wissen? Und was sagt die Bibel dazu? Wenn ja, warum gibt es denn so oft Probleme, auch unter Gläubigen? Und die letzte Frage, wie erhalte ich Heilsgewissheit? Ich möchte ein kurzes Zeugnis weitergeben von einer Person, die mir vor kurz einem Jahr, im letzten Frühling, geschrieben hat. Ich habe die persönlichen Daten, die Alter, rausgenommen, damit man das nicht so schnell einordnen kann. Aber ich denke, dieses Zeugnis zeigt sehr schön, wie eben manche, nicht nur bei den Zeugen Jehovas, hiermit ein großes Problem haben und was das für Folgen hat. Hier eine Frau, die meine Vorträge zum Thema im Internet, YouTube, ich wusste es bis da nicht, dass sie dort zu hören sein oder sind. Aber es ist ja schön, wenn das so eine Wirkung hat. Ich lese das Zeugnis. Soeben habe ich mir Ihren wunderbaren Vortrag über die Heilsgewissheit auf YouTube angehört und möchte mich herzlich für Ihre Worte bedanken. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren konnte ich wieder weinen. Es waren Tränen der Erleichterung und der Dankbarkeit. Ich bin der Organisation der Zeugen Jehovas aufgewachsen. Deren Lehren haben meinen Glauben und mein Vertrauensverhältnis zu Gott und Jesus regelrecht vergiftet. Vergiftet ist fatal und machte es mir unendlich schwer, zu einem gesunden Glauben zurückzufinden. Sie haben mir dabei geholfen. Es gelang mir leider erst mit Jahren, mich von der Organisation der Zeugen formal zu lösen. Viel zu spät. Der Preis dafür waren der bis heute andauernde ständige Kampf gegen Depressionen und eine chronische Magersucht, mit deren katastrophalen körperlichen Folgen. Durch ihre Worte ist es mir möglich, Frieden und Ruhe zu finden im Vertrauen darauf, dass ich Gott und Jesus lieben darf, auch wenn ich selbst mich nicht für würdig befinde. Und dass er mich liebt und mir Geborgenheit schenkt. Soweit dieses Zitat. Biblische Aussagen zum Thema Heilsgewissheit. Was sagt die Bibel dazu? 1. Johannes 5, 13. Diese Stelle wurde einleitend schon gelesen. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Können wir das wissen? Nicht nur das. Wir sollen das wissen, schreibt Johannes. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und er schreibt auch gleich an wen das gerichtet ist, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Diejenigen dürfen, sollen es wissen, dass sie ewiges Leben haben. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, also Gott dem Vater, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Er kommt nicht mehr ins Gericht. Menschen werden aufgrund von ihren Sünden gerichtet. Aber weil Jesus Christus Gottes Gericht über meine Sünden am Kreuz auf sich genommen hat, erhalte ich durch ihn Vergebung der Sünden, wenn Jesus mein Leben kommt, wenn ich an ihn gläubig werde. Und weil Jesus verurteilt wurde, gerichtet wurde an meiner Stelle, werde ich nicht mehr gerichtet, sagt Jesus. Sondern er ist vom Leben, vom Tod zum Leben hinübergegangen. Die Bibel sagt das sehr deutlich, dass alle Menschen, egal ob wir christlich auferzogen wurden oder nicht, ob unsere Eltern gläubig waren oder nicht, dass alle Menschen von Natur aus tot sind in ihren Sünden. Zum Beispiel nachzulesen Epheser 2, 1 bis 3. Alle Menschen, Juden oder Griechen oder wer auch immer, von Grund aus, von Natur aus, sind sie alle tot in ihren Sünden, geistlich tot. Die Beziehung zu Gott ist kaputt. Sie haben nicht Frieden mit Gott. Aber durch Jesus, so sagt Jesus das, sind wir vom Tod zum Leben hinübergegangen. Wie wenn ich von dieser Seite auf diese Seite gehe, hier ist der Tod, dort ist das Leben. Dann habe ich das Leben, weil Jesus das Leben ist. Wenn ich Jesus habe, er ist das Leben, dann habe ich dieses Leben. Und weiter lesen wir im 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, achtet darauf, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Johannes kann also an Jesus anknüpfen und sagt, wir wissen. Und darum, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Jesus sagt in dieser bekannten Stelle, Johannes 3, 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Im 1. Johannes 5, 12 lesen wir, wer den Sohn Gottes hat, hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach und so klar. Ich habe in einer katholischen Kirche darüber gesprochen. Und nachher sagte mir einer der Verantwortlichen, das stimme nicht mit der katholischen Lehre überein, was ich da gesagt habe. Ich habe gesagt, ich habe ja doch nur unsere gemeinsame Bibel zitiert. Entweder ist das wahr, was die Bibel sagt, oder es ist nicht wahr. Dann haben wir keine Grundlage, wenn das nicht wahr ist. Johannes schreibt es hier sehr deutlich. Wer den Sohn Gottes hat, wer Jesus hat, Jesus, der selbst von sich gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer diesen Jesus hat, der hat ewiges Leben. Das fängt hier schon an und wird nach dem Tod weitergehen bei Gott in der ewigen Herrlichkeit. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist nicht meine Feststellung, sondern die biblische Feststellung. Es bringt es gar nichts, wenn wir darüber streiten, ob das wahr ist oder nicht. Entweder glauben wir der Bibel oder wir glauben ihr nicht. Frage: Kann man denn wissen, ob man Jesus hat? Nun, was schreibt Paulus im 2. Korinther 13, Vers 5? Paulus schreibt: Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Prüft es, schreibt Paulus. Könnt ihr es nicht feststellen, ob Jesus Christus in euch ist? Dann seid ihr unbewehrt. Es gibt sehr, sehr viele Aussagen, die ich jetzt nur ganz kurz zusammenfassen kann. Im Neuen Testament besonders. Wer Jesus hat, hat jetzt schon das Leben, die Erlösung, den Frieden. Er ist Kind Gottes und. Was wir leider so oft übersehen, wenn wir die Bibel lesen. All diese Zusagen. Wir lesen die Bibel vielleicht mit einem schlechten Gewissen. Immer du sollst. Aber wir übersehen, dass Gott uns so viel schenkt. So viel gibt. Gratis. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist, was wir sein werden, denn wir werden ihm gleich sein, sagt Johannes, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Wir sehen Gott noch nicht, wie er ist. Dann schon. Aber jetzt sind wir schon Kinder Gottes. Johannes 1, 12. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Römer 8, Vers 14 bis 16. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Petrus betont im 1. Petrus 1, Vers 3, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern er ist auch für unsere Gerechtigkeit, Rechtfertigung auferweckt worden. Er lebt. Und durch ihn können wir wiedergeboren werden. Wenn Jesus durch seinen Geist in unser Leben kommt, dann macht der Geist die Beziehung zu Gott neu. Und da sind wir wiedergeboren, Kinder Gottes, die innerlich vom Neuen geboren werden in der Beziehung zu Gott. Und so haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus lebt. Und weil Jesus die Hoffnung in uns ist. Deswegen ist die Hoffnung lebendig. Es ist nicht so, ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter ist oder so. Ja, ich weiß es nicht. Nein, Jesus ist eine lebendige Hoffnung, eine Gewissheit, die wir haben dürfen und haben sollen. Grundlagen für die Heilsgewissheit. Erstens ist das vor allem die Liebe Gottes. Es gibt zwei Stellen der Bibel, wo es heißt, Gott ist die Liebe. Nämlich bei den einen Kapitel, 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Aber die Bibel ist voll von dieser Gewissheit, dass Gott die Liebe ist. Und dass er nicht nur die Liebe ist, sondern dass er diese Liebe uns gegenüber auch ganz praktisch zeigt. Und so schreibt Paulus in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch in der Sünde lebten, als wir noch keine Vergebung empfangen haben, als wir noch nicht Kinder Gottes waren, im Kontext heißt im Zusammenhang, als wir noch Feinde Gottes waren, als wir noch Gottlose waren. Dann schon ist Jesus für uns gestorben, als wir noch nichts nach ihm gebracht haben. Die Grundlage für unsere Heilsgewissheit ist also nicht wir, dass wir so fromm sind, dass wir so sehr nach Gott gesucht haben, sondern liegt allein in Gott, in Jesus Christus. Römer 5, Vers 9 bis 11 betont Paulus das nochmals. Wenn Jesus uns schon mit Gott versöhnt hat, als wir noch unter dem Zorn Gottes lebten, wie viel mehr wird Gott uns denn jetzt befreien vom Gericht, wo wir durch ihn die Versöhnung angenommen haben? Oder im 1. Johannes 5, Vers 9 bis 10, Vers 8, Gott ist die Liebe, Agape. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Die Liebe geht nicht von uns aus. Unsere Liebe ist manchmal so groß und doch zwei Augenblicke später wieder ganz verschwunden. Gottes Liebe ist nicht so. Im 1. Korinther 13, Vers 8 schreibt Paulus, die Liebe fällt niemals hin. So wörtlich. Das ist die Liebe Gottes, die bleibt bestehen. Zweitens, die Grundlage ist die Gnadengabe Gottes, ist das Geschenk Gottes, begründet in seiner Liebe. Epheser 2, Vers 8 und 9 wurden einleitend auch schon gelesen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, die Errettung. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Als Gott beziehungsweise Heiliger Geist oder Jesus Christus mir diese zwei Verse, weil ich war schon einige Jahre gläubig, aber als mir diese zwei Verse klar wurden, ihre Tiefe, hat das mein Leben sehr stark verändert und geprägt. Meine ganze Gefühlswelt vor allem. Sehr stark geprägt. Aus Gnaden. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Was tut man mit einer Gabe, mit einem Geschenk? Entweder man nimmt es an und man hat es, oder man nimmt es nicht an. Sag nur, da will ich was Besseres haben. Nehme ich nicht. Also nehmt die Geburtstagsgeschenke bitte an, wenn es solche gibt. Bitte, ja, okay. Nehmt Gottes Geschenk an, dann habt ihr es. Wir haben es, wenn wir es annehmen. Aber das fällt uns manchmal so schwer, gerade den Europäern. Komm noch darauf zurück. Oder Römer 3, 24. Und wir werden umsonst, heißt nicht vergeblich hier, umsonst heißt hier Dorian, griechisch Dora, Gabe, ist ein Geschenk. Eine Gabe Gottes. Umsonst, geschenkweise werden wir gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Offenbarung 21, 22 betont, kommt, umsonst schenke ich euch das. Gratis heißt das. Oder Jesaja 55, Vers 1 und 2. Auf, ihr Durstigen! Alle kommt zum Wasser! Israel beginnen wir unsere Studienreise in der Wüste. Da merken wir, wie wichtig, jetzt nicht Sommer, aber es ist noch heiß ist dazu, wie wichtig das Wasser ist. Kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt, kauft und esst. Komisch, ohne Geld kaufen, ne? Kommen wir hier nicht. Weder kriegt man es oder... Natürlich eine bildliche Sprache hier. Das heißt, ihr braucht gar nicht zu bezahlen. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Mit anderen Worten, warum sucht ihr die Erfüllung, den Durst zu stillen in der Sünde? Das sättigt nicht. Vielleicht nur sehr oberflächlich. Wollt ihr wirklich euren inneren Durst stillen, dann kann das nur durch die Gabe Gottes geschehen, nicht in der Sünde. Israel hat es leider immer wieder versucht. Hört doch auf mich, sagt Gott, und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Christsein heißt traurig durch die Welt gehen, deinem langen Gesicht. Leider stellen sich viele Christen das auch so vor und präsentieren auch nicht etwas viel anderes der Welt. Nun ist was anderes, wenn wir depressiv sind und so weiter. Aber hier steht was anderes und nicht nur hier. Weiter ist das Erlösungswerk Jesu die eigentliche Grundlage. Die Grundlage dafür ist die Liebe Gottes. Das haben wir in Römer 5, Vers 8 gelesen, Römer 8, Vers 1. Folglich gibt es jetzt, jetzt, wird sehr stark betont hier, gibt es jetzt keine Verurteilung für die, die sündlos leben. Gott sei Dank steht das nicht so. Die in Christus Jesus sind. Mit anderen Worten, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Für die gibt es keine Verdammnis. Warum nicht? Ich habe es vorher gesagt, weil Jesus verdammt wurde am Kreuz an meiner Stelle. Gott verdammt meine Ursünde nicht zweimal, wenn ich Vergebung empfangen habe. Vergebung ist Vergebung, dann existiert die Sünde nicht mehr vor Gott. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist vorbei. Es existiert nicht mehr. Der alte Mensch, der sündhafte Mensch. Wohlgemerkt, Christen können auch noch sündigen. Aber der alte Mensch, der unter der Sünde lebte, existiert nicht mehr. Siehe, Neues ist geworden. In Christus Jesus. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Fehltritte oder der Übertretungen nach dem Reichtum meiner guten Werke. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Seiner Gnade. Drittens, mögliche Gründe für mangelnde Heilsgewissheit. Es gibt sehr unterschiedliche Ursachen. Ich werde hier auf ein paar eingehen. Erstens gibt es leider auch bei manchen Gemeindegliedern eine falsche Einstellung. Bei manchen, die gerne Christen sein wollen, eine falsche Einstellung. Man sagt, man könne es nicht wissen. Oder manche sagen, wenn du sagst, ich weiß, dass ich erlöst bin, du bist stolz, du bist überheblich. Was machst du dir an, vollkommen zu sein? Das ist eine falsche Ansicht. Was sagt Paulus? Prüft, 1. Korinther 13, Vers 5, prüft, ob Jesus Christus in euch ist. Oder seid ihr etwa unbewehrt? Können wir es wissen? Wir sollen es wissen. Wir können es nicht nur wissen. Oder man vertraut auf Gefühle. Ich meine, dieses Problem ist bei uns allen irgendwie vorhanden. Ich fühle nichts. Liebe Geschwister, es gibt Situationen in Depressionen und so weiter, wo man gar nichts fühlt. Und doch kann man sehr gläubiger Christ sein. Man merkt es nicht. Und das wäre alles andere als richtig, wäre total verkehrt, wenn wir diesen Leuten dann sagen, du musst mehr in der Heiligung leben. Da würden wir sie weiter runterdrücken. Leider geschieht das immer wieder. Fromme Predigten haben wir jetzt bei Hiob genügend gelesen. Hiob sagt, sei doch endlich mal still und hört mir zu. Bringt da nicht weiter. Die Bibel sagt an einigen Stellen, dass die Grundlage für unsere Wiedergeburt, dass wir Kinder Gottes sind, das Wort Gottes ist. Natürlich das Erlösungswerk Jesu, aber nicht ohne Wort Gottes, weil das Wort Gottes uns zu Jesus führt. Und durch ihn werden wir wiedergeboren. Durch den unvergänglichen Samen schreibt Petrus im 1. Petrus 1, 23, Vers 3 hatte ich vorher zitiert, ihr seid wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Vers 23, durch den unvergänglichen Samen seid ihr wiedergeboren durch das Wort Gottes. Das ist die Grundlage. Und im 1. Johannes 3, 19, 20 lesen wir weiter: Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn uns das Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Das ist hier eine ganz hebräisch-alttestamentliche Formulierung. Im Hebräischen, Alten Hebräischen, Neuen ist es anders, aber da gibt es kein Wort für Gewissen. Hiob sagt, mein Herz verdammt mich nicht. Mit anderen Worten, mein Gewissen verurteilt mich nicht. Johannes sagt hier, wenn uns das Herz, das Gewissen verdammt, das kann sein, gerade wenn man eben depressiv ist oder mit Depressionen zu kämpfen hat, dann verdammt uns unser Gewissen. Gott ist größer. Mein Gewissen ist nicht der Maßstab, sondern Gott, beziehungsweise sein Wort. Und das ist wichtig, dass wir da unterscheiden können. Wenn wir das nicht unterscheiden können, wenn wir ein sensibles Gewissen haben, können wir zugrunde gehen. Beziehungsweise ständig darunter leiden. Und das ist wichtig, dass wir da unterscheiden. Gott ist größer und er kennt alles, er kennt mein Herz. William MacDonald schreibt, das Zuverlässigste und Allergewisseste im ganzen Universum ist Gottes Wort. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es auch wahr. Hier bleiben Irrtümer, Täuschungen und Verdrehungen ausgeschlossen. Er bleibt sich selbst und seinen Verheißungen treu. Es ist unmöglich, dass jemals einer enttäuscht werden wird, der ihm, also Gott, vertraut hat. Es ist unmöglich, dass jemals einer enttäuscht werden wird, der ihm Gott vertraut hat. Auch hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht unseren Verheißungen vertrauen, sondern Gottes Wort. Sonst, wenn wir unseren Verheißungen vertrauen, dann werden wir schon enttäuscht werden. Oder dann gibt es die Schwierigkeit, Geschenke annehmen zu können. Ich habe es vorher kurz angesprochen. Wer Probleme hat, Geschenke anzunehmen, der kann auch schlecht ein Geschenk von Gott annehmen. Und ich glaube, das ist hier ein besonderes Problem in unserer Gesellschaft. Wir wollen immer schenken, das ist ja auch biblisch. Aber wenn wir nicht Geschenke annehmen können, dann fällt es uns schwer, Gottes Gabe anzunehmen. Ich muss ja etwas dafür tun, ich muss eine Gegenleistung bringen. Nein, was wollen wir Gott für eine Gegenleistung bringen? Gute Werke? Alle Werke sind vor Gott nicht gut, wenn sie aus eigener Kraft geschehen. Nur was Gott durch mich tut, das ist schlussendlich gut. Und dann tut's ja Gott. Dann kann ich mich nicht da dessen rühmen oder darauf verlassen, dass ich's getan habe. Dann hat's Gott getan. Römer 3, Vers 16, da schreibt Paulus, denn der Sünde Lohn oder der Sold ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Manche, und das ist sich auch sehr weit verbreitet, haben Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen. Wenn ich mich nicht selbst annehmen kann, wie sollte Gott mich dann annehmen können? Das ist ein Problem bei vielen. Nein, ich bin nicht gut genug. Nicht für mich und auch nicht für Gott. Nein, das ist auch ein falsches Denken, schon über mich selbst. Und vor allem denkt Gott anders über mich als ich. Gott hat sein Liebstes, Jesus Christus, gerade für mich gegeben. Und er macht kein Ansehen der Person, das kennt er nicht. In Römer 15, Vers 7 schreibt Paulus, deshalb nehmt einander an, wie auch der Christus euch angenommen hat zu Gottes Verherrlichung. Christus hat euch angenommen, hat mich angenommen. Wenn Christus dich und mich angenommen hat, dann kann ich nicht nur dich annehmen, dann kann ich auch mich annehmen, wie er mich angenommen hat. Und das ist wichtig, dass wir uns auch selbst annehmen können, damit wir wissen, auch Gott kann uns annehmen. Er hat uns angenommen. Oder manche vertrauen auf Werke oder auf ein sündloses Leben. Römer 3, Vers 20 lesen wir darum, aus Gesetzeswerken, Kapitel 4 fällt das Wort Gesetzeswerke, da steht nur von den Werken Abrahams, nicht aus Werken wurde Abraham gerecht, aus Gesetzeswerken wird kein Mensch, kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Unsere Werke, wie sehr sie auch vom Menschen würde, wie sehr sie Menschen beeindrucken mögen, wenn sie aus eigener Kraft geschehen, bringen gar nichts für die Ewigkeit. Gott muss unser Leben verändern und durch uns wirken. Wilhelm Busch schreibt in seinem bekannten Buch Jesus, unser Schicksal dazu, wer zuerst sündlos werden will, bevor er die Heilsgewissheit erlangt, der muss bis auf den Himmel warten. Ich brauche bis zum letzten Tag, ja bis zum letzten Atemzug meines Lebens das Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Wie wahr das ist. Es gibt Christen, ich habe mit solchen immer wieder auch mal gesprochen, die meinen, wenn ich jetzt sündige und dann sterbe und ich habe diese Sünde nicht bekannt, dann bin ich verloren. Nun, Anfang April möchte ich über das Thema sprechen, kann ein Christ verloren gehen? Das ist ein anderes Thema. Aber wer so denkt, wenn ich jetzt sündige und ich sterbe danach, habe diese Sünde nicht bekannt, da bin ich verloren, der kann keine Heilsgewissheit haben. Denn wer weiß, ob ich nicht jetzt gerade sündige? Im Gedanken. Der kann keine Heilsgewissheit haben. Auch das ist meines Erachtens ein falsches Denken. So richtig, wie Busch das hier formuliert. Dann gibt es ein einseitiges Gottesverständnis. Wie viele haben heute, gerade in unserer Gesellschaft, Probleme mit dem Vaterverständnis Gottes? Gott soll eine Mutter sein. Es ist ja schön, dass wir eine Mutter haben. Sehr schön. Wir haben ja die Jahreslosung darüber gehört, wie sich die Mutter über ein Kind erbarmt, so erbarmt sich Gott. Aber die Bibel spricht immer wieder vom Vater Gott. Und da vergleichen wir Gott mit unseren irdischen Vätern. Wenn man da keine guten Erfahrungen gemacht hat, dann vergleicht man Gott halt mit diesen unguten Erfahrungen. Man hat immer den Eindruck, ich muss mir die Liebe verdienen von diesem Vater. Möchtest du den Jungen sagen, wenn ihr mal Kinder habt, lasst euch von Gott die Liebe schenken, dass ihr sie liebt, auch wenn sie es nicht verdienen. Sonst haben sie ein Problem später mit der Heilsgewissheit. Weil sie immer einen Eindruck haben, ich muss mir die Liebe verdienen. Es ist ganz wichtig, dass wir Gott als liebenden Vater erkennen. Und das tun wir durch Jesus Christus. Wenn wir sehen, dass Jesus der eigentliche Sohn Gottes ist. Und durch Jesus sind wir in die gleiche Stellung versetzt worden. Söhne Gottes, sagt die Bibel, Kinder Gottes. Die Beziehung zwischen Gott, Vater und seinem Sohn, die ist dann auch unsere Beziehung zu Gott. Und wie Gott, Vater, Jesus liebte und liebt, so liebt er dann auch uns. Unglaublich. Was sagt Jesus in Lukas 11, Vers 13? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, würden wir ja nicht sagen als Väter, doch sind wir böse im Vergleich zu Gott. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das ewige Heil und alles, was wir dazu nötig haben. Dann kann es aber auch sein, dass wir nicht wirklich konsequent gehorsam sind. Und ich muss jetzt betonen, das widerspricht sich nicht mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe, nicht aus guten Werken. Manche wollen Christ sein und doch nicht Christ sein. Sie wollen Christ sein, aber ihr Leben doch noch halb in der eigenen Hand behalten, weil sie Angst haben, wenn ich mein Leben ganz Gott übergebe, wer weiß. Wer weiß, wo er da mich hinschickt und so weiter. Und dann könnt ihr ja die Sünde nicht noch genießen. Das ist eine völlig falsche Ansicht über Sünde. Auch eine falsche Ansicht über das Leben mit Gott. Gott möchte uns nichts nehmen, was uns Heil bringt, was uns Freude bringt, was uns wahre Freude bringt. Er möchte uns nur das nehmen, was nicht zum Ziel führt. In Römer 8, Vers 14 lesen wir, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, geführt werden, das sind Söhne Gottes. Zwei Verse später heißt, der Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. In der Apostelgeschichte 5, 32 betont die Apostel den Heiligen Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Glaube und Gehorsam sind in der Bibel identisch. Es gibt keinen Glauben ohne Gehorsam. Und Gehorsam ohne Glaube ist Sklavengehorsam. Wir sind Kinder Gottes und damit Freie. Und wir unterordnen uns gerne Gott. Zum Letzten, Abhilfe. Erstens ist es ganz wichtig, dass wir Gott als liebenden Vater kennenlernen. Schon der Psalmist, das ist ein messianischer Psalm, Jesus zitiert Psalm 22 am Kreuz. Psalm 22, Vers 10. Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen. Du führtest mich zum Vertrauen, das Wort kann man auch mit Sicherheit übersetzen, das Gefühl der Sicherheit, an der Brust meiner Mutter. Also wenn man das liest, dann muss man auch sagen, mit der heutigen Gesellschaft kann man weinen. Wie viele Mütter haben dafür Zeit, das ihrem Kind weiterzugeben? Wie viele Mütter haben dafür Zeit? Was wird aus den Kindern? Die ersten Jahre des Lebens sind sehr, 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 sehr prägend. Gott kann immer noch heilen, Gott sei Dank, durch Jesus Christus. Aber nehmen wir das doch ernst. An der Brust meiner Mutter flüstertest du mir Vertrauen, Sicherheit ein. Gott Vertrauen hat der Psalmist dort gelernt. Oder weiter, Psalm 131, Vers 2, fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein entwöhntes, gestilltes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind, so ist meine Seele in mir. Oder Psalm 103, Vers 13, also wir sehen hier ja auch, wie wichtig die Mutter ist. Aber auch der Vater ist wichtig, damit ein Kind ein richtiges Gottesverständnis entwickeln kann. Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt der Herr sich derer, die ihn fürchten. Durch Jesus sind wir Kinder Gottes geworden, wenn wir Jesus aufgenommen haben. Zweitens, wir sollten, dürfen lernen, was Gnade ist. Bin Gott sehr dankbar, dass er mir das als Christ gezeigt hat. Etwa 10 Jahre war ich im Glauben, als mir das mal so ganz klar geworden ist. Mein, nie in der ganzen Tiefe, da bin ich noch dran, immer noch. Epheser 2, Vers 8, 9, aus Gnaden seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und Jesus sagt, Johannes 3, 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dann sollten wir verstehen, was heißt, in Christus, in Jesus Christus zu sein. Römer 8, 1, es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur Gottes. Die Schuld ist getilgt, wenn wir in Jesus Christus sind, er verurteilt uns nicht mehr. In Jesus Christus sein heißt, dass er in uns ist, wie Paulus sagt in Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, bin mit Christus gekreuzigt, der Sünde gegenüber, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, in der schwachen irdischen Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt es, in Christus zu sein. heißt auch nicht aus der eigenen Kraft mehr zu leben, heißt seinen Willen zu tun, sich ihm zu unterordnen. Im 2. Korinther 5, 15 lesen wir, und für alle ist Jesus Christus gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben, auferweckt worden ist. Jesus Christus. Für ihn dürfen wir jetzt leben. Natürlich dürfen wir Meinung haben, wir dürfen Willen haben, aber wir dürfen uns in unserem Willen auch ihm unterordnen. Ich komme zum Schluss. Und was können wir am Schluss Besseres machen als den wunderbaren Text in Römer 8, Vers 31 bis 39 lesen. Lies die Stelle zu Hause, lernt sie auswendig, in- und auswendig. Denkt, es sind herrliche Verse. Römer 8, 31 bis 39. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Aber selbst Satan nicht, kann er nicht. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verurteile? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja, noch vielmehr, der auferweckt worden ist, der zu Rechten Gottes ist, der uns auch sich auch für uns einsetzt, der uns vor Gott vertritt. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir angerechnet worden. Aber, in diesem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn, schreibt Paulus weiter, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Engel, Gewalten, Satan war ein Engel des Lichts, sind auch Geschöpfe Gottes. Das wird damit ihnen direkt gesagt. Weder das noch ein anderes Geschöpf Gottes. Kein Geschöpf, selbst Satan nicht als Geschöpf Gottes, kann uns von dieser Liebe trennen. Eine herrliche Zusage. Und ich wünsche so sehr, dass diese Zusagen für uns alle zur Gewissheit werden. Immer mehr. In den Stürmen des Lebens, dass wir diese Gewissheit haben, diese Zusagen gelten mir. Mir persönlich. Und dass wir auch anderen helfen können, zu dieser Gewissheit zu kommen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wie reich ist dein Wort, die Bibel. Wie viel hast du uns geschenkt und vor allem, ja, dass du dich in Jesus Christus selbst geschenkt hast. Dass wir das Heil in seiner ganzen Fülle erleben können. Ich bitte, Herr, schenke uns allen Gnade, dass wir diesen Frieden, diese Geborgenheit, diese Gewissheit in unserem Leben erleben dürfen. Dass sie uns prägt, unser ganzes Leben, und dass wir das weitergeben können. Amen.